Der erste Teil heute Morgen ist Schweizerdeutsch gut. Der erste Teil heute Morgen trägt den Titel «Die Familie als sicherer Ort des Wachstums». Und als ersten Untertitel «Familie ist ein Gedanke von Gott». Wer von euch weiss, wo in der Bibel der Ausdruck «die Familie» vorkommt? Die Familie, wo steht das in der Bibel? Konkordanz nachschlagen. Find's nicht. Nächste Konkordanz. Find's auch nicht. Vielleicht Luther-Übersetzung. Find's auch nicht. Das Wort kommt nicht vor. Was aber vorkommt, sind ganz viele Familiengeschichten. Adam und Eva. Kain und Abel. Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef. Und so weiter. Und wisst ihr, was die Familien alle gemeinsam haben? Die haben alle eine Ecke ab. Oder wenn es fachmännisch wollt, die sind systemisch irgendwo dysfunktional. Oder wenn es theologisch wollt, die sind für Sünde gezeichnet. Aha, nein, das sollte ich glaube machen. Und jetzt mit diesen sündhaften Familien, mit diesen unvollkommenen Familien, schreibt Gott seine Heilsgeschichte. Schau, das ist unsere erste Message zum Heilnehmen heute Morgen. Mit deiner und meiner unvollkommenen Familie schreibt Gott Heilsgeschichte. Weil er ein treuer Gott ist. Weil er ein heilender, wiederherstellender Gott ist. Und weil er sich freut, wenn wir als Mütter und Väter in unserer Bedürftigkeit ihn anrufen. Das ist eine Ressource. Und den ganzen Tag wird der Fokus sein, wie kommt der lebendige Gott mit seinen Hilfestellungen in unser Familiensystem hinein? Was ist unsere Aufgabe? Und wo wird er uns überraschen? Und wir zurückschauen, unter dem Strich hat der liebe Gott so gut gemacht. Am Ende kommt in der Bibel für das Wort Familie das Wort Haus vor. Auf Griechisch ist es Oikos, auf Hebräisch Beit. Und wo wir Hebräisch gelernt haben, hat unser Hebräisch-Lehrer uns Buchstaben erklärt und hat gesagt, schau, das ist ein Bett. Und, also Bett ist das B. Und die griechischen Buchstaben sind noch abgeleitet von der Bilderschrift und hat gesagt, das ist ein nachgebildetes Beduinenzelt. Und das ist unser Ansatz vom Familiengedanken. Familie heisst Mama, Papa, Kind oder Grosseltern, Sippen. Die bilden den Raum, die sind in einem Haus. Oikos. Bei uns im Prättigau fragen sie nicht, wo wohnst. Die sagen, wo Haus ist. Und ein wichtiger Teil vom Familiensein ist Haushalten. Wir haben eine kleine KMU und der Job muss gemacht sein. Wer macht was? Oikonomia kommt von Oikos. Ökonomische Realität einer Familie merkt es plötzlich, wenn drei gerade ein neues Handy wollen. Also, die Familie war im Alten Testament ein Rechtsraum gewesen. Der Patriarch hat die Regeln gesetzt. Letztlich zum Wohl der Familie. Und denkt daran, wenn ihr diese Stelle gern habt, der Mann ist das Haupt. Du musst immer daran denken, Haupt sein heisst nicht sich als Häuptling aufspielen, sondern den Grind hinheben. Zum Wohl vom Ganzen. Das ist eine Schutzfunktion. Haus im Alten Testament ist auch eine geistliche Einheit. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er und sein ganzes Haus ließen sich taufen. Also Familie ist ein Raum, ein Haus, wo das Leben soll gelingen. Und wenn ich zurückschaue und Leute fragen, was habt ihr für einen Erziehungsansatz gehabt, wird die Menge mal verlegen und sagen, ich weiss es eigentlich gar nicht so recht. Wir haben einfach gelebt. Und ich glaube, das ist gar nicht so ein schlechter Ansatz, zu sagen, wir wollen, dass das Leben gelingt, wir mit euch zusammen, wir Eltern und ihr Kind, wir müssen arbeiten, wir haben Spass, wir lachen, wir streiten und dann müssen wir uns versöhnen. Und in diesem Lebensraum, in diesem geschützten Raum, in diesem berechenbaren Raum entwickelt sich Kind. Sie entwickeln ihren Glauben, ihre Sozialkompetenzen in diesem Haus, wo ein sicherer Ort soll sein. Dreh- und Angelpunkt in diesem Haus ist Vater und Mutter. Das ist der Ansatz vom biblischen Denken. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild als Mann und Frau, Polarität der Geschlechter. Und dann, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und eine Frau Vater und Mutter verlassen. Unsere vier Kinder haben uns einfach verloren. 5000 Mal Windeln gewechselt, 500 Butterbrot gestrichen, 50 Mal ein Knie verbunden, 5 Ohrfeigen austeilt. Für uns ist Körperstrafe heute ein No-Go. Rote Linie, die nicht überschritten wird. Dort mal, wo wir älter waren, in der aktiven Phase, habe ich den Spruch von meinem Vater übernommen. Er ist studierter Pädagoge. Er hat gesagt, grundsätzlich ja, also zur Körperstrafe, grundsätzlich ja, wenn möglich nie. Das war so meine Devise gewesen. Aber wir gehen zurück ins Haus da. Und jetzt verlöhnt ihr die engsten Bezugspersonen und bildet eine neue Einheit. Und es ist so schön gewesen, wie jetzt die ihr Nest am Bauen sind, wie die wieder ihren Raum, auch ihren Familienstil, ihr System bauen, zum Teil anders, zum Teil viel besser, als sie es von daheim mitbekommen haben. Also Familie als Haus und Dreh- und Angelpunkt ist die Ehebeziehung. Wir merken immer wieder, wenn vom System her, wenn die beiden Eltern miteinander gut aufgestellt sind, ist das 50%, 70% von der Erziehung. Und es ist noch spannend, im Alten Testament haben sie natürlich andere Familienformen gehabt. Der Dichter von unseren schönen Psalmen hat eine Handvoll Frauen gehabt, sein Sohn 1000 Stück. Ist ihm aber nicht so gut bekommen. Spannend ist, die Forscher sagen, die Monogamie ist die Folge vom jüdischen Glauben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin ein Gott, der eifersüchtig wacht. Ich habe mit dir einen exklusiven Treuebund geschlossen, Israel. Wie kannst du denn noch, bei mir so einen Denkansatz, mehrere Frauen haben? Es ist irgendwo zielt der Ansatz auf die Auflösung von Polygamie. Und im Neuen Testament dann, zum Beispiel Diakonen oder Älteste, die haben nur noch dürfen eine Frau haben. Das setzt sich von dort her immer mehr durch. Die exklusive Treuebeziehung und Liebesbeziehung von Mama und Papa. Und ich denke, jedes Investment in unser Miteinander ist indirekt ein Investment für Kind und das Miteinander in der Familie. Kathi wird jetzt dann gerade weiterfahren mit dem Familienhaus. Ich möchte einfach noch einen Punkt machen. Unser Meister von Nazareth war Single gewesen. Und einmal kommt seine Herkunftsfamilie und sagt, kommst du zu uns? Und er sagt, wer ist mein Bruder, wer ist meine Mutter? Das ist der Wille von Gott tut. Und Jesus tut in einem gewissen Sinn die liebliche Familie relativieren. Und es ist ganz wichtig, alleroberste Priorität hat nicht die Familie, sondern der lebendige Gott. Und wisst ihr, das tut der Familie gut, wenn sie nicht zoberst auf dem Thron ist, sondern der lebendige Gott. Und es tut zugleich auch die Familie Gottes, Familia Dei, die die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder gibt es einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und wir können nicht genug schätzen, was es heisst, wenn Familien unter einem Schutzdach von einer Gemeinde können aufwachsen können, wo sie auch in Kontakt mit Singles sind und so sich gegenseitig auch beschenken und aneinander leiden. Beides. Machst du weiter?
Ich möchte euch das Familienhaus ein bisschen vorstellen. Es ist ein Familienhaus von der europäischen Breitengrad. In Afrika, in Asien würde das Familienhaus anders aussehen. Und ich bin auch froh, dass es nicht mehr ein Zelt ist und dass wir jetzt hier nicht in den Zelthausen in dieser Kälte. Im Sommer ist das schön, aber jetzt im Moment möchte ich das gar nicht. Das Familienhaus, das hat ganz verschiedene Ebenen und das hat ganz verschiedene Plätze. Und die möchte ich euch jetzt gerade vorstellen. Und zwar sehen wir hier einmal den Gott, den Platz von Gott. Daniel hat gesagt vorhin, wir sind nicht das Wichtigste. Es gibt noch ganz einen Haufen anderes, wo Gott an erster Stelle ist, aber er soll das auch in unserem Haus sein. Und wir wollen zusammen anschauen, was das heisst. Er ist der Erfinder von Mutter und Vater, von Mann und Frau. Und er ist auch der Erfinder von Familie und er ist auch der Erfinder und der, der sich sehnt nach Beziehung. Er hat das auf dem Herzen, dass wir lernen, Beziehungen zu leben. Er ist auch der die Gesamtverantwortung hat. Das ist immer etwas, wieder ein Thema in der Erziehungsberatung auch. Die Last, ich habe die letzte Verantwortung, die können wir gar nicht stemmen. Und die treibt uns manchmal zu Handlungen aus der Angst, wo wir unseren Kindern nicht dienen. Und was das heisst, der Gott hat die letzte Verantwortung, das müssen wir immer wieder buchstabieren. Gerade dann auch, wenn wir Nöte haben mit dem Kind. Er hat den Überblick. Und er sehnt sich nach Beziehung zu jedem in diesem Haus. Jedem ganz persönlich. Und zwar hat er von Anfang an, von allem Anfang an, hat er schon den Draht zu mir, zu allen, zu jedem in diesem Haus hat er, weil er uns geschaffen hat und in uns schon ist. Wir haben es vielleicht noch nicht gemerkt, wir dürfen es noch nicht aufnehmen und beantworten, aber er ist schon da. Er ist auch der, der Schutz bietet, und wo der Boden bildet, wir haben vorhin gesungen, dass er der Grund ist. Er ist der beste Schutz für das Haus. Er ist zugleich auch noch der beste Pädagoge. Er weiss ganz genau, wie Erziehung für uns aussehen. Und er ist der, der uns lehren will. Der Ansatz vom Elterncoaching, den wir machen von der Beratungsstelle und den wir auch weiterentwickelt haben über die letzten Jahre, geht von dem aus, dem Fragen, Jesus, wie bist du? Wie zeigst du, wie Gott ist? Und wir ringen immer wieder darum, was sind das für Haltungen, die du hast? Was willst du, dass wir unseren Kindern weiterbringen können, die du uns zuerst schenken willst, damit es weiterfließen zu den Kindern? Und damit kommen wir nachher noch drauf, was das für uns persönlich heisst als Eltern. Zum Beispiel, Gott ist barmherzig und er ist aber auch wahrhaftig. Er sagt immer wieder, stand auf, mach weiter, ich verzeih dir. Aber er sagt auch, es ist nicht gut, wenn du stillst. Du lernst etwas Neues, das will ich dir lehren. Und wir können von ihm lernen, wie wir erziehen mit unseren Kindern. Er ist der, der das Haus nicht als Drohende, als der, der den Finger so aufhebt, will begleiten. Und da ist immer wieder so die Frage, was habe ich für ein Gottesbild? Und wie ist der Vater? Oder auch, wo komme ich her? Was habe ich für einen Vater erlebt? Und wie vertrauensvoll und vertrauenswürdig ist Gott für mich, um ihn einzubeziehen? Dann kommen wir an den Platz von Mutter und Vater. Vater und Mutter. Die beiden haben eine Beziehung zueinander. Die sind zuerst ein Paar gewesen und es ist eine sehr grosse Umstellung von Paar zum ersten Kind. Es ist eine Herausforderung. Ich erlebe das immer wieder mit jungen Paaren, die dann auch eine Krise haben können. wo sich ganz vieles verändert, wo sie verunsichert sind. Sie sind ein Ehepaar und werden zu einem Elternpaar, bleiben aber ein Ehepaar. Und das ist auch so eine Spannung. Und es ist ja logisch, wenn ein ganz kleines Baby da ist, bei unseren Töchtern sind die Bettli am Bett von der Mutter. Bei uns war das noch anders gewesen. Mein Mann hat nicht schlafen, wenn ein Kind im Zimmer war. Ich bin immer raus stillen in der Nacht. Und dann lebt das Baby mit den Eltern im Zimmer. Also, es muss nicht bei allen so sein. Aber dann kommt einmal der Moment, wo dann das Baby nicht mehr in dem Raum ist, wo die Eltern haben. Und die Eltern wieder ihren eigenen Raum haben als Paar. Platz als Vater und Mutter. Er hat uns eingesetzt. Das ist das Mandat von Gott, Mutter sein und Vater sein. Es ist nicht unsere Erfindung. Und er hilft uns, den Platz auszufüllen. Wir können Erziehung ja nicht lernen. Also wir können schon. Wir können Sozialpädagogik studieren oder wir können Haufen Kurs machen. Aber wisst ihr, mit dem eigenen Kind ist es eben nochmal etwas anderes als mit der Fremderziehung. Da betrifft es uns. Und da hat es in eine tiefe Schicht, wo wir nicht einfach theoretisch funktionieren. Weil das sind wir mit dem ganzen Herz und mit ganz Liebe und Seele sind wir verhängt da drin. Und da wissen wir es immer wieder nicht und wir müssen es buchstabieren lernen. Und das ist auch das Gute daran und entlastet. Wir müssen es immer wieder nicht wissen und nicht können. Wir müssen das nicht. Und so wächst dann die Familie her. Ich habe letztens gerade Tagebücher angeschaut und gesehen, wie denn das bei uns sich entwickelt hat in der Familie, wo nachher die Kinder dazugekommen ist, wo das Erste gekommen ist, so Fötterli, wo das Zweite gekommen ist. Ich mache das gerne zwischen ihnen, so Tagebuch anschauen. Ich habe für jedes Kind eins gemacht und eins für mich und dann noch die Fotialbum und einfach zum mich freuen dran. Und wenn ihr dann zurückschaut, Teil von euch haben kleine Kinder, andere haben Kinder auch schon draus, der Schatz von dem gelebten Leben in diesem Haus, von sich freuen, von feiern, von Festmachen, von Geburtstag feiern, von Ferien gestalten. So viel Gutes, was uns alle beschenkt hat und wo wir alle gewachsen sind daran. Aber es sind natürlich auch Leiden gewesen und Nöte. Die vergessen wir manchmal, aber die haben uns auch geprägt. In diesem System, in diesem Platz. Ich habe vorher gesagt, dass das auch der Moment war für mich als Mutter, wo ich gemerkt habe, ich bin manchmal ohnmächtig. Es rutscht mir die Hand aus, ich schreie mal ein Kind an und ich habe mich so geschämt dafür. Und mir hat dort einmal schon mal so Gott gesagt, so in der Stille am Abend, wo ich beim Bub gelegen bin, noch ein bisschen, habe ich so gedacht, oh, bin ich so eine schlechte Mutter, ich schaffe das gar nicht. Ich bin so enttäuscht von mir. Da hat Gott mir etwas gesagt, was mir sehr, sehr gut tut und was ich seitdem auch übe. Du darfst Fehler machen. Das ist nicht mein Problem. Das ist kein Problem. Ich bin bei dir. Und gerade weil ich einen Gott habe, der sagt, ich darf Fehler machen, hat mich das total motiviert, das Bessere zu lernen mit ihm zusammen. Lernen, neue Formen zu finden. Und auf das kommen wir dann nachher noch zurück. Ja, ja, darfst du, klar.
Ja, genau. Wir sind ja im Pfarramt gesehen, da vor uns, und das Kettchen ist...
Da komme ich aber schlecht weg.
Nein, das ist eine herzige Geschichte. Und dann ist das Kettchen mit vier Kindern im Migros und, ich weiss nicht, der zweite Älteste hat so dumm getan, und dann hat sie...
Es ist am Boden, und hat sich gewälzt am Boden, und dann hat sie ihm
einen Klaps gegeben. Und dann ist eine deutsche Touristin da gewesen und hat gesagt, das ist aber Kindsmisshandlung! Und dann hat die Kette sich umgekehrt. Und hat gesagt, sind Sie ruhig, sonst kommen Sie gerade auch eine über. einfach zum zeigen, auch wie man manchmal so an Grenzen kommt.
Ja. Und seitdem weiss ich genau, wenn eine Frau einen Anschlag kommt oder ein Vater im Migros mit seinem Kind, dann kann ich sagen, ja, ich weiss, es ist gelbe Zeit, das ist unangenehm. Dann weiss ich, wie das beschämend das ist. Und wie man sich da mies fühlt, und da braucht man nicht noch jemanden, der einem zurechtweist. Kinder lernen von uns am Modell. Sie lernen aber auch aneinander. Sie haben eine Beziehung zueinander. 1, 2, 3 oder schon egal wie viele Kinder. Und sie müssen sich so immer wieder bewegen und umstellen und wachsen. Wenn das erste kommt, wenn das zweite kommt, dann müssen sie lernen teilen, sie müssen lernen zurückstehen. Es ist gar nicht so einfach. Sie werden eifersüchtig. Sie haben plötzlich nicht mehr die erste Herrschaft. Jetzt, zum Beispiel, ein Beispiel ist bei einer Tochter, ist jetzt gerade das zweite auf die Welt gekommen. Und jetzt ist die 2,5-Jährige, ist einfach, sehr klebrig und muss den Nuki immer haben. Sie muss ein Trösterli haben. Obwohl man abgemacht hat, den Nuki gibt es nur noch im Bett. Und dann ist so die Frage, ja, was ist jetzt dran? Ist jetzt Erziehen dran? Strenge dran? Oder ist jetzt Barmherzigkeit dran? Sie hat einen Übergang, sie muss eine Anpassungsleistung leisten. Das ist streng für sie, dass jetzt hier jemand sie entthront und ein Bruder kommt und so viel Aufmerksamkeit hat. Und eigentlich macht sie es ja noch gut, sie schlägt ihn nicht. Okay, ich kann sie nicht den Uki jetzt vorübergehend wieder haben. Also einfach so, dass immer wieder herausfinden, ja, was heisst es denn jetzt? Und auch im Bewusstsein für die Kinder ist denn das jedes Mal auch eine Herausforderung. Oder dann werden es andere Themen haben, da kommen wir später noch dazu. Das Thema von der Erziehung, das sie dann beschäftigen. Aber sie lernen einen ganzen Haufen in diesem System rein. Sie sind auch die Kinder, die schon ganz früh gedroht haben zum Glauben oder zu der Wirklichkeit von Gott und stellen Fragen. Ich finde das fantastisch, wie Kinder selber in der Entwicklung, zum Beispiel unser ein Enkel ist jetzt 4, jetzt ist der Tod plötzlich ein Thema, Sterben. Und da kommen ganz viele Fragen. Und, oder am Oben, das Wollen Gott noch alles erzählen. Also das Innere, Wissen, da ist ein, der tröstet, der ist Teil von uns, der gibt uns Schutz, dem dürfen wir danken. Also sie haben schon ganz früh auch von sich schon den Impuls auf den Gott hin. Und wir müssen eher ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht zu fest zudecken, indem wir vielleicht zu viel reden oder zu viel moralisieren, sondern dass das wirklich von innen her, dass wir das stärken, was auch von den Kindern herkommt. Sie fragen nach Sinn, nach Leben. Und sie sind auch Kinder, die in Tiefe fragen. Und dass wir das aufnehmen und mit ihnen manchmal auch fragen. Und manchmal mit ihnen auch Gott fragen. Und manchmal sind sie sogar unsere Lehrmeister. Und manchmal wir ihre. Also, dass wir da in diesem Haus innen alle einen Platz haben, an dem wir lernen. Ihr seht, wir gehen davon aus, Kinder sind nicht einfach nur am Lernen, sondern wir genau so. Gerade weil wir konfrontiert sind mit Fragen, vielleicht sogar aus unserer Kindheit, die aufbrechen, gerade auch in der Erziehung. Dann, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist die Ebene, habe ich betont, wie wichtig das ist, dass wir, also wir finden das müsst ihr selber prüfen. Überhaupt müsst ihr alles prüfen, was wir sagen, das ist nachher noch wichtig, dass ihr einfach das nehmt, wo ich dazu Ja sagen könnte und den Rest könnt ihr ruhig vergessen. Dass wir sagen, die Ebene, Daniel hat gesagt, wenn hier kooperiert wird, wenn hier investiert ist, ist das ein grosser Schutz für Kinder. Der Jesper Juhl hat einmal eine Paarberatung gehabt und nebendran im Zimmer nebendran sind kleine Kinder von diesem Paar. Und eins war ein bisschen hyperaktives gewesen, und wegen dem sind sie eben auch in die Beratung. Und dann hat er zu den Eltern gesagt, während er mit den Eltern geredet hat, seht ihr, wie euer Kind ruhig wird. Und dann haben sie gesagt, ja stimmt, es spielt jetzt plötzlich für sich allein. Dann hat er gesagt, wisst ihr, wenn ihr euch miteinander befasst, wenn ihr zusammen Lösungen findet, wenn ihr miteinander gut in Beziehung seid, das beruhigt eure Kinder. Weil sonst müssen sie immer irgendetwas machen, damit sie Aufmerksamkeit haben oder damit sie Mittelpunkt werden oder dass sie uns zusammenkitten. Das macht sie nervös. Natürlich ist nicht ein Kind hyperaktiv, weil Eltern es nicht gut haben, aber wir können viel beitragen, wenn wir alles investieren, immer wieder als Paar miteinander Oasen zu haben. Bei uns hat das so ausgesehen, wir haben in der Phase mit den kleinen Kindern im Pfarramt, da wo sie mit waren, da wo es Platz haben wir nicht viel Zeit gehabt und wir haben auch nicht viel können in Ausgang, aber wir haben jede Woche vielleicht nicht gerade jede, aber es hat sich sehr oft gegeben, zusammen einmal gekocht. Und zwar etwas speziell Gutes. Und die Kinder haben gewusst, das ist unser Abend. Und sie haben sie am 8. ins Bett tun. Man hat die Grösseren schon ein bisschen früher, als sie sonst hätten müssen. Und sie haben gesagt, ja, jetzt ist es unser Abend und ich bin nicht dabei. Und die sind dann am wieder gekommen, haben auch wollen probieren. Und dann haben sie das auch können. Aber wir haben sie immer wieder raufgeschickt. Und wir sind überzeugt, dass es ihnen gut tut. Dass wir auch Grenzen haben hier und sie nicht an allem Anteil haben. Auch an dem, dass wir Gewisses besprechen, was sie nicht mitbekommen. Nicht alles mit uns mitteilen. Das war eine wichtige Erfahrung gewesen. Und wo wir auch gemerkt haben, dass wenn wir gestärkt sind und immer wieder zusammen bleiben können, in der Erziehung, kommen wir dann später noch darauf zurück. Jetzt komme ich noch zu der nächsten Folie. Das ist das Thema, das haben wir alles schon gehabt. Unsere Platz finden, das heisst eben auch ein Ja sagen zu meinem Platz. Daniel sagt nachher noch etwas mehr dazu. Ich habe lange Mühe gehabt, Mutter zu sein. Es ist mir peinlich, das zu sagen, aber ich hätte lieber arbeiten und etwas anderes machen. Ich habe gefunden, ich habe den schlechten Teil. Mein Mann könnte immer gehen und ich müsste daheim sein. Und habe eigentlich erst, als die Jüngste etwa 3 war, entdeckt, was ich für einen Schatz habe. Das hat mir auch leid getan. Ich habe mir schon Mühe gegeben, aber irgendetwas in mir hat immer etwas anderes wollen. Und das Ja haben, wenn wir uns durchringen können zum Ja, ist ein riesen Schatz, zu sagen, jetzt ist die Phase dran, ob ich jetzt noch außerhalb arbeite oder nicht, aber wenn ich da bin mit dem Kind, dann werde ich ganz da sein, nicht nur mit einem halben Herz. Dann innere und äußere Einflüsse auf das Familiensystem. Es ist klar, das Haus ist ja nicht autark in der Welt. Schon früh kommen von außen Einflüsse, die uns beeinflussen. Die Freunde, Schule, Meinungen von anderen, vielleicht Verunsicherungen, die uns über den Weg laufen, Einflüsse von Arbeitsstellen und so weiter, wo alle gleichermassen betroffen sind. Und dass das auch wieder eine Dynamik macht, im positiven Sinn, aber auch im schwierigen. Alle sind wir Lernende in diesem Haus. Mir hilft das sehr, dass ich mich mit den Kindern solidarisieren kann, auch noch jetzt. Dass wir sagen, wir sind Lernende, überall im Glauben und in den Meinungen, im Erkenntnis. Wir sind Lernende in den inneren, charakterlichen Prozess. Ich bin nie fertig, ich habe es nie definitiv und bin wie das Kind dran, Gott zu erlauben, mich zu verändern, immer weiter. Nöte in der Familie. Nöte in der Familie gibt es auch solche, die sich aus der Familie selber ergänzt und solche, die von außen auf uns fallen. Wir sind verschieden von unserer Herkunftsfamilie als Mann und Frau und es besteht die Gefahr, dass wir in Machtkämpfe kommen. Durch unsere Verschiedenheit oder eben auch durch das, wie wir es daheim gelernt haben oder wie wir finden, es ist richtig. Und dort ist wirklich, zum Beispiel, also ein Beispiel ist die Ernährung. Also, ich habe schon erlebt, dass das für eins, vor allem für Frauen, ganz wichtig ist. Und eine Frau hat einmal gesagt, Süßes gibt es einfach nicht. Das macht unsere Kinder so nervös, es gibt nichts Süßes. Und der Mann hat so gern Süßes gehabt. Und dann ist so wie die Frage, ja, muss jetzt auch die gleiche Meinung haben? Oder wie kommen wir zu einer Lösung, dass er Süßes haben darf und sie findet es nicht gut? Und was ist jetzt mit dem Kind? Und ist jetzt das ein Machtkampf, wo wir einander immer fertig machen? Oder wie finden wir eine Übereinstimmung, gemeinsamen Nenner, einen Kompromiss? Wir kommen nachher später mit einem anderen Konzept drauf, wie wir da Lösungen suchen können, wo wir eben auch lernen, den anderen anzuhören und stehen lassen und in der Würde. Jeder hat eine Meinung, jeder hat eine, dass wir die einander nicht rauben. Und dann von dem Gott auch vielleicht einmal fragen, was denkst du dazu, ist jetzt das wichtig oder soll es jeder machen, wie er will? Man muss ja nicht immer für alles die gleiche Meinung haben, das verträgt die Kinder gut. Das war bei uns auch so gewesen. dass zum Beispiel beim Daniel haben die Kinder Skifahren, wie sie wollen. Die jüngste Tochter hatte da Neurodermitis gehabt, ist barfuß in die Skischuhe. Und das haben sie bei ihm dürfen und bei mir nicht. Dafür haben sie bei ihm schön essen und bei mir weniger. Also, dass es nicht immer übereinstimmen muss. Die Kinder ertragen schon auch die Verschiedenheit. Und wenn ich zurückschaue, das sind alles so unwesentliche Sachen. Schon gar nicht wichtig. Ja gut, schön essen ist jetzt schon noch, finde ich. Muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, das haben sie letztens, oder das haben sie auch mir gesagt, du, die essen dann auch grusig. Dann habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht gleich noch gut gewesen. Haben sie das ein bisschen gelernt. Dann falsche Plätze und der leere Platz. Jetzt muss ich da, kannst du mit dir die Dinge gehen. Das hinterste Blatt müsste ich haben. Da ist nochmal das Haus. Und ihr habt es ja vorhin hier gesehen. Das Haus. Jetzt ist aber auch die Realität, dass das nicht einfach immer so ideal ist. Und wie der Daniel gesagt hat, dass auch wir Nöte haben in diesem Familienhaus oder konfrontiert sind von Nöten mit anderen. Was kann passieren ist, dass die Älteren sind die neuesten Figuren von unserem Grafiker, die wir sehr schmal heute brauchen. Ihr habt in eurem Skript dann nachher noch die Alten. Kommen Sie das nachher nicht über, oder habt ihr das schon bekommen? Im Skript sind die noch drin, die alten Kinderfiguren und älteren Figuren. Es kann sein, dass das Kind zwischen uns grotet. Ich glaube, es schreit schon für sich. Ihr merkt schon selber, was das kann heissen, wenn ein Kind immer in unserem Grübli schläft zwischen uns oder wenn es alles gleichermassen mit uns bespricht und die gleiche, quasi die dritte Meinung ist im Bund, dass wir eigentlich alles mit ihm besprechen und es wird viel zu früh in zu viel Verantwortung hineindrängt. Beim Zelt, da beobachtet mir amix Familie oder vor allem, ja, einfach so Situationen und da fällt mir immer wieder auf, dass es das gibt, dass man alles gleich bespricht und nachher quasi, wir müssen zusammen alle übereinstimmen. Das mag einmal gut sein, aber es ist die Frage, ob das ein Kind, vor allem auch gerade schon für 3-Jährige, 2-, 3-, 4-Jährige, ob das der richtige Platz ist, ob es ihm nicht wohler ist, wenn Eltern miteinander ganz vieles schon sagen, das machen wir, dorthin gehen wir in die Ferien, das gibt's bei uns heute zu essen. Und dass wir nicht dem 3-Jährigen schon sagen, was willst du heute zum Nacht? Natürlich können wir mal fragen. Aber das nicht muss die Verantwortung nur, weil ich vielleicht nicht denke. Meine Tochter hat letztens mal gesagt, manchmal sage ich einfach, was haben wir denn jetzt noch machen? Weil ich keine Idee mehr habe oder weil ich jetzt nicht weiss, wie weiter. Und dass es nicht muss etwas ausfüllen, wo wir nicht die Verantwortung nehmen. Dann kann es auch sein, dass ein Kind plötzlich da ist. Kennt ihr vielleicht nicht, aber es kann sein, dass ein Kind darf seinen Willen durchsetzen und Tyrann sein, nicht zugunsten von ihm selber letztlich. Es wird sehr unglücklich und unzufrieden sein, weil es muss an einem Platz sein, wo wir Eltern ihm geben. Wir können nicht sagen, das Kind macht das, wir haben die Verantwortung. Das ist unser Teil, zu sagen, Kind, du kannst wieder an deinen Platz, bist du zwar verrückt, dass das nicht gibt oder du nicht darfst, und können zugewandt bleiben, wir müssen ihm nicht schimpfen, wir sagen, ja, gell, ist unangenehm, jetzt gibt es vom Mittag kein Gutschen. Ganz doof für dich, ich begreife das auch, aber es ist jetzt so. Und oder eben auch, dass das Kind nicht da ist und für Überverantwortung nimmt, weil es merkt, uns geht es nicht gut miteinander. Das alles in Bewegung setzt, du blöd tun oder auch du ganz besonders lieb sein, damit wir ja zusammenbleiben. Das kann ein Kind auch machen, weil es so angespannt ist, dass es Verantwortung übernimmt für uns. Intuitiv spüren wir manchmal, wo wir sind, ob wir an unserem Platz sind und das Kind. Es kann auch sein, dass der Vater sich verabschiedet. Ich habe gerade jetzt in der Beratung ein Paar, wo nach 20 Jahren Ehe kommt und sagt, er sagt, ich bin aus. Sie hat mit dem Kind eine Koalition gebildet und ich habe nichts zu sagen gehabt. Und sie sagt, du hast dich rausmanövriert und ich habe ja schauen. Jetzt wäre er recht, wäre wahrscheinlich beide. Und jetzt müssen sie das aufschaffen, die Verletzungen, die Demütigungen und wieder neu sistieren und sich fragen, ja, was braucht es, dass unsere Kinder, die jetzt zwar aber erwachsen sind und damit sind sie nicht mehr in unserem Haus, dass wir beide in eine gute Beziehung kommen zu den Kindern, die gegangen sind und vielleicht auch noch einen Versöhnungsweg gehen für vieles, was nicht gut gelaufen ist. Da sind sie jetzt dran. Ein anderer Platz kann sein, was habe ich gesagt? Dass wir alleinerziehend sind. Dass da jemand allein ist. Frau oder auch ein Vater mit einem Kind. Und damit ist ein Platz leer. Ich nehme jetzt einmal das Beispiel von dieser Frau, von dieser Mutter mit ihrem Bub, wo der Vater sporadisch mit dem Kind etwas macht, aber sie lebt mit dem Bub. Und er ist in der Krippe und sie muss arbeiten. Und der Platz ist leer. Und die kennen Gott nicht. Die sind ins Elterncoaching, ist die Mutter gekommen und hat gesagt, das habe ich auch schon gebracht, das Beispiel. Hat gesagt, ich habe eine Unnot, den Bub, hole ich am Abend in der Krippe ab und der brüllt ganz oben. Ich kann ihn nicht beruhigen und er brüllend schläft er ein. Und ich fühle mich so schuldig. Ich habe das Gefühl, ich habe es nicht geschafft. Ich fühle mich schuldig, dass er keinen Vater im Haus hat. Ich fühle mich schuldig, dass ich arbeiten muss. Ich habe eine Riesennot und ich kann ihn nicht einmal beruhigen am Abend. Ich bin völlig am Ende. Das macht mich fertig. Und sie hat dann entschieden, dass sie den Gott, zu dem Gott, den hat sie nicht gekannt, hat sie gesagt, in der Zwischenzeit bis zum nächsten Mal, schon einen Monat gegangen, hat sie sich entschieden, mit Gott zu reden und zu sagen, kannst du mir zu Hilfe kommen? Kannst du uns zu Hilfe kommen? Und dann hört sie am Abend so eine innere Stimme, die sagt, tu doch beten mit deinem Bub. Und dann sagt sie zum Bub, wenn wir beten, und wie eben die Kleinen, ich habe das schon so oft erlebt, dass gerade Leute in grosser Not, wo jemand fehlt, Gott direkt Vater ist. Das ist so eine Hoffnung, das ist so eine Hoffnung, sagt der Bub, ja, ich will beten. Und dann sagt die Mutter, aber ich weiss gar nicht, wie man betet. Willst du beten? Dann sagt ja. Also der kleine Vierjährige hat intuitiv gewusst, wie man beten kann. Und hat gebetet, lieber Gott, ich muss immer brüllen. Aber ich will nicht immer brüllen. Kannst nicht du mir helfen, dass ich nicht mehr so muss brüllen? So ganz ein ehrliches Gebet. Und er hat erlebt, dass da ein Trost gekommen ist und auch die Mutter. Das hat jetzt beide verbunden in einer guten Art. Da ist ein Tröster da. Der ist jetzt auch da. Und der hilft mir, dass ich jetzt mich tröstet fühlen und einschlafen. Und das hat für sie eine Dimension geöffnet, für die Mutter, wo sie gemerkt hat, hey, da ist jemand. Das ist real, das ist erfahrbar. Das, wie es weitergegangen ist und was dann vom Glauben her weitergewachsen ist, das weiss sie nicht bei dieser Frau, aber das ist so eine erste Begegnung mit Gott. Gott ist besonders gerne in unseren Nöten. Er ist dort ganz präsent und er begegnet vor allem sehr gerne Kinder. Ich erlebe immer wieder auch Erwachsene mit ganz schwierigen Geschichten in der Seelsorge, die erzählen, wie Gott schon als Kind in Träumen oder bei ihnen zur Nacht gegenwärtig war, dass sie gemerkt haben, da ist jemand. Ich bin nicht allein. Hast du noch eine Ergänzung? Da kommst du, ja. Also es gibt noch mehr Beispiele, zum Beispiel auch wenn einer krank ist. Aber ich glaube, wir beschränken uns jetzt einmal auf das.
Wir sind jetzt da am Punkt, wo die Ressourcen von Gott für die Veränderung und für Heilung für Familie sehr deutlich wird. Also das Erlösungshandeln von Gott betrifft ja nicht nur die und mich persönlich in meiner Persönlichkeit, sondern Gott kann auch System heilen. Gott kann sogar Völker heilen. Gott hat Möglichkeiten, Individuen oder auch Familien anzurühren. Und der Grund ist immer der gleiche. 1. Korinther 3, 11 müsste es heissen, nicht 12, das ist dann, was man drauf baut. 1. Korinther 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Er, der kreuzigte und verstandene Herr, dort, wo er mit seinem Heil hineinkommt, kann es Veränderung geben. Also wenn Jesus am Kreuz ausruft, es ist vollbracht, dann hätte sogar deine und meine Familie schon am Horizont gesehen. Es ist vollbracht. Er hat nicht nur Einzelpersonen gesehen, sondern auch euch als Paar, wo ja auch da und dort eine Lösung braucht. Und das ist ja bei der Schuld so, es ist nicht einfach nur Fehlverhalten, sondern ich bin schon irgendwo, ein Verhängnis ist da, das ist Schicksal, ich will anders, aber ich kann nicht anders. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich habe als Kind immer gute Zeugnisse heimgebracht. Einmal habe ich eins heimgebracht mit Luther 6, aber ein 5,5. Und dann habe ich das meinem Vater gezeigt. Und dann hat er gesagt, Daniel, ist nicht schlecht, aber schau, da. Und zeigt das 5,5. Da wird dann auch noch ein 6er drin gelegen. Jetzt müssen wir einen Schnitt machen, wo unsere älteste Tochter vor der Heirat gestanden ist, hat sie gesagt, Papa, ich will mit dir mal noch eine Wanderung machen. Und ich bin so stolz gewesen jetzt mit dem Daddy. So eine Abschiedswanderung. Und wo wir Bergschuh angelegt haben vor dem Aufstieg, hat sie gesagt, du, ich will dir dann sagen, beim Wandern sagt er, was du alles gut gemacht hast, und dann möchte ich dir auch sagen, was in meinen Augen nicht gut war. Da hat sich meine Wanderfreude ein bisschen eingetrübt. Und es war noch lustig. Alle anderen Kinder haben das wiederholt, weil sie gefunden haben, das gehöre zu unserem Family-Style. Ja, und jetzt kippt es vom humoristischen eigentlich ins, ja, ist tragisch, nein, nicht tragisch auch, aber ist schwerer. Da sagt sie unterwegs, weisst Papa, du hast mich nur gelobt, wenn ich etwas gut gemacht habe. Merkt ihr? Familienmuster. Man könnte sagen, Erbsünde. Und dann habe ich gesagt, aber Rachel, ich habe dich doch immer gerne gehabt. Und dann sagt sie, das habe ich schon gespürt, aber hätte ich es mal können sagen? Oder? Wie so Schematas nach der väterüberlieferten Weise weitergehen. Und eine Möglichkeit ist wirklich, dass Jesus in so Muster reinkommen kann. Ich habe dann nachher mal so ein Gebet gesprochen und habe gesagt, Herr, da ist der Zwang vom Leistungsdenken. Jesus, ich brauche das. Deine Erlösung, dass du da reinkommst. Und ich vergib meinem Vater, da ist die Linie schon geleitet worden, der ist auch ein Kind von seiner Zeit gewesen. Und Jesus, ich tue auch stellvertretend die Erlösung für mich und nachher auch für meine Tochter in Anspruch nehmen. Ihr habt elterliche Autorität, wo ihr auch Gottes Angebot, der Lösungsangebot über euren Kind dürfen aussprechen. Und wenn nach 1. Korinther 7 der ungläubige Mann durch eine gläubige Frau geheiligt ist, wie viel mehr unsere Kinder, wenn wir im Glauben für sie etwas von Gott schon beanspruchen und sagen, dass er Lösungshandeln von Jesus spreche aus. Natürlich, es braucht dann Umsetzungsschritt. Also es ist nicht so, das Bühlen, das wir bekommen haben und weitergegeben haben im Leben, dass wir da die Karosseriewerkstatt bei Jesus bringen und dann zack, ist einfach alles ausgebühlt. Was sagst du? Kannst du ihr kannst beiden einen Saft geben?
Also mir kommt eben das auch noch zugute, was er jetzt hier eingeübt hat, weil ich kann dann auch mal sagen, sagst du mir wieder einmal, dass du mich gerne hast? Weil das ist ja auch dort, das ist ja jetzt auch nicht nur bei der Erziehung, das ist ja dann überall.
Aha, ja. Mhm. Also das wirkt sich natürlich alles, was in der Gesinnung, alles, was im Herz heiler wird, wirkt sich überall aus. In der Partnerschaft, in der Erziehung, bis hin zum Umgang im Geschäft. Und darum ist das eigentlich genial, dass ihr habt das in eurem Skript drin. Heilig, Veränderung geschieht auf der Gesinnungsebene. Lasst euch verändern durch die Veränderung eurer Gesinnung, eures Herzens. Und Gott kommt in die Schichten hinein. Und nachher braucht es natürlich schon auch noch, wie kann ich es anders machen, was kann ich Neues lernen. Es hat nachher auch mit neuen Schema entwickeln, neue Muster entwickeln. Das ist dann auch unser Part gefragt. Auf alle Fälle, ich habe das Gebet gesprochen, das habe ich dir gar noch nicht erzählt. Über Weihnachten Neujahr habe ich unserem ältesten Enkel Skifahren beibringen. Und schon nach 5 Minuten hat er keine Lust mehr gehabt und sieht von weitem ein Gumpischloss, so ein aufblasbar, und hat dann den wunderschönen Schneetag in dem Gumpischloss verbracht. Und am Schluss habe ich gesagt, hey Michaela, du bist einfach so ein wundervoller Enkel. Ich weiss nicht, bei meinen Kindern hätte ich das noch nicht können. Und vielleicht ist da, kann ich die Enkel etwas wie besser machen, weil ich nicht mehr unter diesen Zwangsleistungsthemen bin. Also Erlösungshandeln von Jesus, wo in unsere Familie hineinkommen kann. Veränderung fängt an, wenn wir bei Jesus lernen, wenn er in die tiefe Schicht von unserem Herz kann hineinreden. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Veränderung eures Sinnes, eurer Gesinnung. Und dass wir dann auch das anfangen, einüben, walking out the healing, irgendwo. Durch kleine Schritte merke ich, wie sich das auch in neuen Verhaltensweisen äussert. Ich komme zum Schluss, die letzten 5 Minuten. Hilfestellungen zum Wachstum in der Familie. Ich habe 3 Punkte. Annehmen und herausfordern. Ist das die Folie gar nicht drin? Ne? Ja, okay. Familie ist ein geschützter Ort, wo jeder sein darf, wie er ist, und herausgefordert wird zum Lernen. Das ist so das Spannungsfeld. Hey, es ist gut, dass du bist, wie du bist. Tönt nicht am Grundcharakter von euren Kids rumschrübeln. Unser Sohn, in meinen Augen dort mal, war stinkfaul in der Primarschule. Und er hat gesagt, Papa, 70% von dem, was ich lerne, ist nicht wichtig. Und ich war ein neugieriger Mensch, auch als Schüler. Und er sagt, du weißt, Papa, Sprache ist nicht wichtig. Recht schreibst du schon gar nicht. Und ich wollte den so anders haben. Und rückblickend muss ich sagen, er hat schon in der Primarschule absolut fokussieren können. Er ist Chirurg jetzt, forscht einem von den renommiertesten Laboren in Kanada. Ich kann ihn anders wollen haben. Dabei hätte er dort seine Stärke gehabt und ich habe ihn nicht gesehen. Oder nur zum Teil. Also, du darfst so sein, wie du bist. Wisst ihr, da brauchen wir auch den lieben Gott. Also, man leidet ja an dieser Andersartigkeit. Und wer hilft mir annehmen? Der, der gesagt hat, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Also, das Aushalten, jetzt bist du so anders und ich nehme dich jetzt an, wie du mal bist. Da braucht ihr den Heiligen Geist dazu, der euch leidensfähig macht, die Spannung auszuhalten. Und dann, gerade wenn ich ein Kind in dieser Art und Eigenart und Unart einmal stehen gelassen habe und angenommen habe und das Kind das auch spürt, kann ich dann auch sagen, und jetzt fangen wir an, auch die herauszufordern. Ich habe jetzt meine Leistungsbiografie negativ dargestellt, aber wie bin ich froh, dass ich in meinem Leben herausgefordert worden bin. Und Erforderung wäre so entmutigend. Und Überforderung ist auch entmutigend. Und wir haben immer wieder so in unserem Wettstreit und Gespräch und Betten und Abwägen, was ist jetzt der Punkt für gute Herausforderung? Manchmal kann man auch da ins Gebet gehen. Was können wir jetzt von unserem Kind schon erwarten und was nicht? Also das ist ein Punkt für Wachstum, die Spannungsfeld von annehmen und herausfordern. Das zweite wäre Solidarität in der Elternschaft. Da hat Kathi das schon angetönt. Also, ich stehe hinter dir, wenn du pädagogisch dran bist, stärke ich dir den Rücken. Ich habe schon jemand dir gesagt, hey, mach jetzt, was Mama sagt. Und hat bei mir gedacht, so ein Seich. Und dann haben wir vielleicht einmal müssen wieder Zeit nehmen für uns. Was sind die ganz wichtigen Grundlinien? Wo wir auch eine gewisse Linie durchziehen. Und wo hat sie ihren Mama-Stil und ihren Papa-Stil? Und das Kind könnte sehr gut mit dem umgehen und das tut mir sogar gut. Und uns auch. Weil wir nicht gegen Gehör müssen in den Familien drinstehen, sondern mit unseren Stärken können uns reingeben. Also Solidarität heisst vor allem auch, die Verantwortung ist unteilbar. Die ist nicht delegierbar. Natürlich, arbeitsmäßig kann sie, dass der eine viel mehr macht. Aber die Gefahr ist, gerade die heiklen Geschichten, sagen wir, ein Sohn kifft und sie hat Angst und sie schnüffelt und schaut und er sagt, oh ja, das ist doch nicht so schlimm, ich habe auch gekifft im Gimmi. Und sie steht so im Regen drin. Und er ist nicht einfach gelassen und vertrauend, sondern er hat einfach die Verantwortung abgeschoben. Ihr könnt, Wachstum in der Familie heisst immer, die Verantwortung tragen wir gemeinsam und gemeinsam ringen wir jetzt und gehen wieder ins Gebet, Herr, wir wissen nicht mehr weiter, hast du noch eine Idee? Und das schafft dann ja genau wieder der Ehekitt, wo sich auch auf anderen Ehegebieten wieder auswirkt. Und das Letzte, Hilfestellungen für das Wachstum. Darf ich den Stuhl haben? Ich bin in der Ferien an sich ein guter Vater gewesen, gell, Kathi, oder nicht? Das müssen wir verstärken. für uns sind, wir haben beide viel geschafft. Und die Ferienzeiten, würde ich sagen, sind die Familienzeiten gewesen, wo man nachher wieder auch ein Konto angelegt hat, von dem hätte man können zählen. Aber im Alltag bin ich so ein Papa gewesen. Also, eigentlich so auf dem Sprung aus der Familie. Ich bin beruflich sehr engagiert gewesen, Weiterbildung und dann in die Politik und so. Und das ganz wirklich auch im Alltag. Jetzt bin ich ganz Vater und nur Vater. Das würde ich sagen, ist mir oft nicht gelungen. Oder wie würdest du es ausdrücken?
Also, nimm Platz. Es ist nicht einmal so schlimm, finde ich, aber Es hat schon viel Essen gegeben, wo die Kinder gesagt haben, wo bist du jetzt wieder, Papa? Also wo du einfach abwesend gewesen bist, obwohl du da warst. Oder wo du nicht reagiert hast auf etwas, was für sie vielleicht wichtig gewesen wäre. Aber ich finde jetzt nicht, dass das permanent gewesen wäre. Der Wochenende, wenn du da gewesen bist, bist du an dem präsent.
Ja.
Einfach durch die Woche habe ich es nicht.
Ja. Da sehe ich jetzt rückblickend, darum ist es so schön, Seminar zu geben. Nein, ich sehe rückblickend, an dem Punkt kann ich heute besser, weil ich die Spiritualität auch in diesen Sachen kann einbeziehen in den Alltag. Ich habe die Kombination von Alltagsleben und Glauben, so ganz enge Verbindung im Dialog mit Gott, miteinander, mit mir, das habe ich zu dieser Zeit noch nicht so können. Ich kann heute besser mich von Gott her in Augenblick hineinsenden lassen und sagen, Daniel, stimmt nicht, ist eine Lüge. Wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Lass dich nieder. Jetzt ist dein Platz da in der Familie als Ehemann mit deinen Kind oder Enkel. Und ich merke vom Typ her, ich brauche da Gott. Ich brauche den Heiligen Geist, der mich daran erinnert. Hey, du hast ein Mandat. Jetzt lass dich nieder. Weil sonst triggert mich 10 andere Sachen. Und ich brauche den Heiligen Geist, der mich zücht und lockt. Wir sind getriggerte Leute. Die Frage ist nur, von wem? Und es ist der Geist, der treibt. Die der Geist treibt, sind Söhne und Töchter Gottes. Und in dieser Sohnschaft, in dieser Tochterschaft von Gott, können wir dann auch unsere Elternschaft wahrnehmen.
Jetzt bist du fertig.
Ja.
Noch eine Ergänzung. Ist jetzt vielleicht für euch ein wenig der Teil, ja, was muss man jetzt mit dem Kind machen? Wir kommen noch zu dem, aber wir haben uns bewusst entschieden, das geht jetzt um die Ressourcen, die vor allem für uns ist und weiterfließt. Aber wir kommen dann noch auf den Teil, was heisst denn das jetzt auch bei den Kindern oder was kann das heissen im nächsten Referat?
Wir gehen zurück ins Studio.
Hey Daniel, du hast noch eine Frage doch zum Mitgehen, oder nicht?
Zeitlich wären wir einfach jetzt bei der Pause angelangt,
ja,
oder?
Okay, gut.
Wir werden, dass ihr wisst, wie der Verlauf ist, am Schluss etwa eine halbe Stunde haben, wo wir eine persönliche Verarbeitungszeit von dem Tag machen können. Wir werden auch euch Gelegenheit geben, Schritte zu tun. Wir würden euch auch segnen in diesen Schritt. Die Fragestellung, wo wir jetzt nicht Zeit haben, aber
Sie haben sie, glaube ich, als Skript.
Ihr habt es auf einem Skript. Ihr habt heute Nachmittag Zeit, das nochmal aufzunehmen. Wie nehme ich meinen Platz als Vater, als Mutter ein? Welchen Stellenwert nehmen unsere Kinder ein? Also im Sinne von dem Familienhaus, was Katja ja die verschiedenen Plätze gesagt hat. Und welchen Platz hat Gott in unserer Familie und wie wirkt sich seine Gegenwart aus? Also da geht es darum, wie wird die Spiritualität, also das Wirken vom Heiligen Geist im Alltag, wo